Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, heute mit einem Startup-Interview, welches als Sonderfolge natürlich auf unserem Kanal erscheint. Da also gerne reinhören. Wir haben den Gründer, den lieben Tilo von Scrappies, heute hier im Interview. Ein spannendes Geschäftsmodell, welches auch nicht so einfach mal durch KI ersetzt werden kann. Also gern dranbleiben, zuschauen und zuhören, und wenn ihr überzeugt seid, könnt ihr natürlich kostenfrei euch bei Companisto, bei unserem Werbepartner, anmelden und dann in das Startup, wenn ihr überzeugt seid und euch selbst eine Meinung gebildet habt, ab 250 Euro investieren. Das alles ganz einfach, und den Link findet ihr dazu natürlich wie immer in den Shownotes. Also viel Spaß jetzt. Ja, dann herzlich willkommen hier bei uns im Podcast von Modern Value Investing, von den Aktienbuddies. Lieber Tilo, du bist ein Gründer von drei Gründern der Firma Scrappies. Stell dich da bitte mal vor und sag, was ihr macht und was du gemacht hast.
Ja, ich bin Tilo, mittlerweile 42 Jahre alt, wohne in Köln, habe mal Elektrotechnik studiert und dann noch ein MBA gemacht an der WAU. Und das sind hervorragende Qualifikationen, um ein Recyclingunternehmen aufzubauen. Wir haben vor 4 Jahren gegründet, beziehungsweise Scrappies ist unser Company Name, Schrottbien ist der Markenname für Deutschland, um das Altmetallrecycling zu revolutionieren. Es geht darum, kleine Mengen Altmetall aus diesen urbanen Minen abzuholen und in den Recyclingkreislauf zurückzubringen, und das möglichst schnell und möglichst effizient. Wir haben die Company zu dritt gegründet. Mein anderer Mitgründer ist Florian Kriependorf, der ist Jurist und hat auch ein MBA an der WAU gemacht, daher kennen wir uns. Und der dritte im Bunde ist Sebastian Kopfstein, Software Developer, und kommt auch selber aus dem Konzernumfeld, hat damals geholfen, Stahlwerke zu bauen und zu programmieren, kennt also so unsere Abnehmerseite für das Material und kann da gut mit Know-how beisteuern. Mittlerweile sind wir 48 Leute in ganz Deutschland, die tagtäglich sich darum kümmern, kleine Losgrößen Altmetall effizient zu recyceln, aber auch mittlerweile eine Service-Company zu sein, um Handwerker auf der Baustelle zu unterstützen beim Recycling von Altmetall, aber auch bei anderen Tätigkeiten, Hilfstätigkeiten, um möglichst effizient und schnell Fachkräfte zu entlasten. Stichwort Wärmewende ist ein ganz großes Thema bei uns gerade.
Okay, das klingt, als wärt ihr so ein bisschen, also erstmal ein Team, was sich super ergänzt, glaube ich. Also auf dem Papier klingt das sehr gut. Ja,
ich glaube, sagen wir ein bisschen, ist halt ein Dream Team. Also ein Jurist, ein Software Developer und ein Ingenieur gründen eine Company. Klar, warum die einen Schrottsammler? Das ist offensichtlich. Was sonst?
Ja. Ja, absolut. Aber es klingt da sehr, ich sag mal, sicher ergänzend. Wie kann ich mir das vorstellen? Also urbaner Schrott. Das heißt, aus den Städten heraus, wenn irgendjemand, keine Ahnung, neue Heizung einbaut als Biel, hat er ja eine alte Heizung.
Genau.
Und die holt ihr dann ab, kommt dazu, baut die ab, oder wie kann man sich das bildlich vorstellen?
Genau. Vielleicht ein bisschen hinten angefangen. Wir sind vor 4 Jahren gestartet und haben ganz stark auf das Privatkundensegment gesetzt. Privathaushalte dort Altmetall abzuholen, dieser Losgröße, naja, sagen wir 200 Kilo bis 10 Tonnen. Klingt immer viel, aber glaubst gar nicht, was sich bei Leuten alles so ansammelt und was bei Renovierung, Hauskauf und so weiter an Schrott anfällt. Haben das gemacht. Parallel dazu schon immer auch B2B-Kunden aufgebaut und mit denen zusammengearbeitet, auch verschiedene Partnerschaften gemacht, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Und im Ende letzten Jahres gesagt, okay, wir haben jetzt diese Erfahrung gemacht, wie bauen wir Operations auf, wie machen wir das Ganze, wir haben die Software gebaut dafür, um die zu orchestrieren. Wir haben auch die ersten Erfahrungen im B2B-Bereich gemacht, drehen das jetzt aber komplett um auf eine komplette B2B-Company, weil wir dort viel günstigere Customer Acquisition Costs haben und wiederkehrende Kunden haben und einen echten Mehrwert bieten können. Wir haben vor allen Dingen Kunden, die Heizung installieren. Du kannst dir vorstellen, du bist als Monteur, viele Zweierteams, baust eine Heizung ein, Wärmepumpe, gerade ganz großes Thema, und dann muss die alte Heizung raus. Die wiegt 400 Kilo, die muss aus dem Keller rausgehobelt werden. Da ist die Fachkraft halt viel zu schade, weil die soll ja Heizung schrauben, dafür hat die nicht die Ausbildung gemacht. Aber dann geht's noch weiter, dann muss die Heizung reingetragen werden in den Keller. Dann muss Altmetall, Verpackungsmaterial und so weiter von der Baustelle mitgenommen werden. Normalerweise lädt der Geselle das ins Auto, fährt damit zum Recyclinghof, lädt es aus und fährt damit wieder nach Hause. Da gehen 3, 4, 5 Stunden, Mannstunden schon mal schnell drauf von einer Fachkraft, die im Moment überall fehlen, weil Fachkräftemangel ist nichts Neues, ist im Handwerk ein Riesenthema. Und da wurden wir von Kunden gefragt, und das ist immer ganz gut, wenn Kunden fragen, könnt ihr nicht auch reintragen, die neue Anlage? Könnt ihr nicht auch die Wärmepumpe mit auf den Sockel setzen? Die wiegt schon mal 170 Kilo. Könnt ihr nicht auch Verpackungsmaterial mitnehmen? sodass wir gesagt haben, klar, können wir machen, kostet aber. Und da haben wir halt unseren Geschäftsmodell ja nochmal verfeinert und verbessert, dass wir einerseits von dem Altmetall leben, das wir kommen. Das bekommen wir teilweise umsonst, teilweise mit einer 80% Gross-Profit-Marge. Und von dem Service. Mittlerweile ist es 50-50 in etwa die Revenue Streams, die wir haben für das Altmetall und für den Service, um Fachkräfte zu entlasten. Haben mittlerweile über 1000 B2B-Kunden, kleine Handwerksbetriebe, aber auch alle großen Heizungsbauer in Deutschland, die man kennt, die gerade VC-finanziert sind. Thermondo von Tag 1 an Kunde. Era, das schicken die Northvolt-Leute hinter, haben gerade, ich glaube, 200 Millionen nochmal geraced. 1,5 Grad ist ein Kunde von uns. Vegatech ist ein Kunde von uns. Alle großen Player, die dort sind, aber halt auch diese Mom-and-Pop-Shops, sodass wir sagen, wir sind hier zum Investieren, gerade ganz großer Hype, in diese Wärmewende zu investieren. Investiert auch in uns. Wir sind das Backbone der Wärmewende. Wir sind quasi der drunterliegende Layer, haben keine Probleme mit Garantieansprüchen, mit Fachkräftemangel, weil wir einfach nicht auf Fachkräfte setzen und viel schneller und viel größer skalierbar sind. Und dadurch, glaube ich, ein ganz interessanter Case gerade, was die Finanzierung angeht. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in diese Nachhaltigkeit gehen und in unseren ersten Antreiber dafür, geht es halt darum, Schrott in kleinen Mengen einzusammeln, den in den Fahrzeugen und virtuell zu aggregieren und an Stahlerzeuger, Stahlwerke direkt zu liefern, um möglichst tief in die Wertschöpfungskette reinzuliefern. Ich kann auch sagen, um andere Leute aus dem Game zu nehmen, kleine Schrottplätze, die nur intransparent sind, möglichst transparent in diese Stahlwerke reinzuliefern. Das habe ich ziemlich viel erzählt. Das sind halt zwei Dinge. Das eine Seite ist die Service Company und das andere ist Altmetall möglichst schnell einsammeln und möglichst tief in die Wertschöpfungskette, in die Stahlwerke reinzuliefern, um da Transparenz zu schaffen. Da kann ich gleich auch noch was sonst zu erzählen, was das mit dem grünen Stahl auf sich hat. Aber ganz, ganz grob. Ist ein bisschen schwierig, da so diesen One-Sentence-Pitch zu machen für das, was wir mittlerweile machen, weil es halt zwei große Antreiber sind, die beide ganz stark in der Nachhaltigkeit verankert sind.
Ja, also es entlastet ja dann dementsprechend ja auch eure Kunden und habt ja eigentlich eh einen Mehrwert jederzeit auf verschiedenen Ebenen, sprich eigentlich Standbeinen, die am Ende ja auch eine gewisse Resilienz auch, wenn mal irgendeine Seite ein bisschen kränkelt. Wobei, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, wenn ihr B2B-Kunden größtenteils jetzt nach und nach akquiriert, ist das wahrscheinlich sehr stabil sogar, ja, weil das wird ja daily benötigt. Ja. Ist das sehr oft, also seid ihr dann öfter unterwegs oder ist das also immer zum gleichen Kunden oder ist das dann fast schon so eine, ich sag mal, so eine Ameisenstraße, die immer hin, zurück, hin, zurück?
Ja. Genau, es ist eine Ameisenstraße, beziehungsweise wir haben eine Software, um das genau zu orchestrieren, wie dieser Milchmann. Es gibt diese Milk-Run-Logik in der Logistik von Hof zu Hof zu Hof und so sind wir auch wie der Milchmann. Wir fahren und wenn das Auto voll ist, drücken die Fahrer auf den Knopf. Dann wird ihnen der bestpassende Schrottplatz in der Nähe angezeigt. Da fahren die hin, laden ab und fahren weiter. Die müssen quasi das nur auf ihren Tablet abfahren. Zu den Kunden. Ich kümmere mich bei uns um das Thema Vertrieb und Marketing und ich versuche, dass wir ungefähr ein Drittel der Deals machen mit den großen Ketten, um da nicht eine große Abhängigkeit zu haben. Die eben genannten Thermondo, Era, Vegatech, Octopus, 1,5 Grad und zwei Drittel des Umsatzes zu machen mit klassischen Mom-and-Pop-Shops, Handwerksunternehmen, die irgendwo um die Ecke sind. Gleichzeitig einerseits auf die Wärmewende zu setzen. Heizungstausch, ganz großes Thema bei uns, auch basierend auf unseren Partnerschaften mit Weiland und der GC-Gruppe, aber auch neue Verticals, also neue Industrien zu erschließen. Wir sind für zwei sehr große Hersteller im Aufzugsbereich tätig. Wenn der Aufzugsmotor ausgebaut ist, fährt der Aufzug nicht mehr, da muss der auch irgendwie da runterkommen, da braucht man Manpower für. Es gibt jemanden, für den wir Regalsysteme verschrotten in ganz Deutschland. Und so gibt es verschiedene Industrien, die wir gerade aufbauen, um nicht nur abhängig zu sein von der Heizungsbranche. Und jetzt sprachst du gerade darüber, wie ist das mit der wiederkehrenden Sache. Das Schöne ist, wir nehmen der Fachkraft eine Arbeit ab, die sie eh nicht gerne macht. Und stell dir vor, du bist Handwerker, du musstest die letzten 5 Jahre Heizung selber schleppen. Dann kommt jemand und macht das für dich. Und dann sagt dein Chef, die kommen jetzt nicht mehr. Die Handwerker sind die, die ihren Chef dazu treiben, dass wir immer wiederkommen, dass wir auf die Baustellen gebucht werden, weil wir sie entlasten. Und das ist das Schöne, ich würde nicht sagen, von einem Login-Effekt zu sprechen oder sowas, aber wir sind Bestandteil deren Baustellenplanung. Wenn da eine 170 Kilo Wärmepumpe steht, die auf den Sockel gehoben werden muss, es aber Zweierteams sind, die installieren, dann muss ein dritter und ein vierter Mann kommen, um die da drauf zu heben. und auch um den alten Kessel aus dem Keller zu holen. Und dafür braucht es uns, weil es viel zu teuer ist, da irgendwie einen dritten und vierten Mann bei einer anderen Baustelle abzuziehen, den da hinzustecken und sagen, komm, helf mal eben. Dadurch sehen wir, dass Kunden, die einmal mit uns zusammengearbeitet haben, zu sehr glücklichen, wiederkehrenden Kunden werden.
Ja, das ist das Wichtigste. Ne? Glückliche Kunden ist ja eigentlich für jedes Geschäftsmodell und dann natürlich auch für jeden Investor immer sehr interessant. Wie schätzt du das Marktvolumen ein? Also du hast ja dann, ich sag mal, auch fast zwei Voluminas, muss man ja fast schon sagen. Also auf der einen Seite den Schrott und auf der anderen Seite auch die Dienstleistung.
Ja, also wenn wir jetzt auf die Heizungstausch gucken, in Deutschland werden jedes Jahr 800.000 Wärmeerzeuger getauscht. Letztes Jahr waren es in Deutschland 1,1 Millionen aufgrund der politischen Situation. Das wird dieses Jahr ein bisschen runtergehen, aber davon merken wir nichts, weil das dann eher den Bereich Neubau und so weiter betrifft. Also wenn wir jetzt nur diesen Bereich Heizung angucken, sind wir dabei ungefähr 600 bis 800.000 Heizungserzeugern, die jedes Jahr getauscht werden. Wenn wir davon 10% Marktanteil bekommen, reicht das völlig aus. Ich würde gerne auch nochmal gleich kurz sagen, in welchen Regionen wir unterwegs sind. Natürlich kann man das nicht in ganz Deutschland und in der hinterletzten Ecke machen.
Ja, das ist klar. Können wir gleich direkt reingehen, habe ich ja noch nicht gefragt. Wo seid ihr denn? Also ich habe nur gelesen, so Berlin macht ja Sinn, aber sicherlich noch andere,
genau.
Richtig?
Ja, Berlin ist ganz neu. Wir sind gestartet in Neuss, beziehungsweise in Düsseldorf, haben dann erstmal NRW erschlossen hier mit Fahrern, sind dann weiter gewachsen nach Stuttgart und Frankfurt, haben da so eine Achse gebaut. Dann sind wir in Hamburg unterwegs, seit neuestem in Berlin, beziehungsweise seit Anfang des Jahres in Berlin, und jetzt auch seit kurzem, seit diesem Monat in München, sodass wir die Ballungszentren erschließen, bauen jetzt gerade auch unsere Vertriebsteam um, dass wir vor Ort Vertriebler einstellen, die aus der Branche kommen, die schon Kundenstamm mitbringen und dort einfach relativ schnell Plug and Play neues Geschäft generieren können für uns. Und wir sind eine Digital-Company, wir sind ein Startup, aber tatsächlich im Handwerk ersetzt nichts den persönlichen Kontakt und den Kaffee, den man mal zusammen getrunken hat. Das sehen wir immer wieder. Ich war jetzt Freitagmorgen bei einem Vertriebsteam-Meeting von Weiland, einem unserer Partner, einfach mit den Jungs auch nochmal kurz einen Kaffee zu sprechen, sich über Kunden auszutauschen, dann gemeinsam dorthin zu fahren. Ersetzt einfach nichts im Vergleich zu diesem virtuellen Kontakt, den man hat. Auch ein Learning von uns. Man denkt immer so, machen wir ganz einfach, machen wir eine Landingpage und ziehen die da drauf. Dann beschreiben wir die mit E-Mail-Marketing, konvertieren die. Da brauchst du schon noch manchmal echt noch einfach Leute draußen.
Ja, glaube ich. Ja, absolut. Das glaube ich total. Vor allen Dingen ist ja auch ein Geschäftsmodell, wo man jetzt als KI nichts ersetzen kann, großartig. Ne? Das kann man kann ja keiner die Heizung mit hochtragen, dies, das. Also, es sind ja alles Sachen, die halt immer wirklich, wie du schon sagst, mit Manpower im Hintergrund
haben. Ja, das ist eher so das, was dahinter liegt. Das, was die meisten nicht sehen, dass wir halt für die Routenplanung, für die Kundenoptimierung durchaus auch auf selbstlernende Algorithmen setzen. Das ist immer ein bisschen schwierig, das Wort KI zu benutzen, weil alles gerade KI ist. Aber auch bei der Bearbeitung der Kunden, auf welche Kunden muss ich mich konzentrieren, Dashboards gebaut, wo wir die Kundenentwicklung sehen und wissen, okay, der wird orange, den müssen wir direkt mal wieder bespielen, der geht runter oder hier ist jemand irgendwie, das ist ein Shootingstar, mal nachfragen, was bei dem gerade los ist und so weiter. Da ist schon mehr Tech, als man eigentlich denkt, dahinter. Einfach alles, was man sonst so aus der E-Commerce-Welt kennt und so weiter, dort übernommen, um möglichst gut die Kunden zu bespielen. Und das Schöne ist, im Schrott erwarten die Leute nicht viel. Da ist relativ low-hanging fruits mit einfachen digitalen Mitteln, Kunden dort sehr glücklich zu machen und sehr zu überraschen.
Ja, es muss ja halt funktionieren. Ne? Wie bei vielen Anwendungen ist es schön, wenn das einfach funktioniert und dann auch recht übersichtlich einfach ist. Und da, das ist ja bei vielen Branchen tatsächlich so. Und das kann ich mir gut vorstellen, wenn es einfach, schnell und keine Zeit frisst, ist es so wahrscheinlich am allerbesten.
Ganz genau.
Wettbewerb. Habt ihr einen Wettbewerber, wo ihr sagt, oh, die machen so relativ ähnlich das Gleiche fast schon wie wir? Mhm. Kennt ihr da jemanden?
Ein Copycat gibt es nicht. Es gibt verschiedene Arten von Wettbewerb. Wenn wir es bei den Handwerker schauen, ist es natürlich das selber machen. Ich mache das selber, ich bringe das selber hoch. Das Kupfer verkaufe ich vielleicht selber. Das passiert auch bei unseren Kunden. Kupfer ist sehr wertvoll. Es verschwindet schon mal irgendwo. Aber dieses, ich bringe das selber weg und naja, ich habe ja die Leute und da müssen die halt buckeln, ist so einer der Wettbewerber. Ein anderer ist halt der klassische Klüngelskerl, so nennt man den hier in Nordrhein-Westfalen, der mit der Dudelmusik rumfährt Und man springt raus und schmeißt ihn das für die Straße. Die kommen auch für Handwerker auf die Baustelle. Aber, jetzt muss ich mich richtig ausdrücken, das sind vielleicht nicht die Leute, wenn du eine 25.000 Euro Wärmepumpe verkaufst, die du bei deinen Kunden im Keller lassen willst, die das Ding da rausruppen, vielleicht noch die Teppe und die Wand beschädigen und dann weg sind. Ja. Wir haben gebrandete Fahrzeuge, gute Jungs, die haben eine einheitliche Kleidung an. Wir sind versichert, wir sind nicht einfach weg, wenn doch mal was passiert. Das ist total wichtig und das ist halt auch ein Wettbewerb, der da ist, aber der ist nicht überregional, der hat keine Ersatzfahrzeuge, wenn irgendwie mal ein Platten oder sowas ist unterwegs. Und da punkten wir einfach mit der Zuverlässigkeit, aber auch mit der Transparenz. Jeder Kunde von uns kriegt sofort einen Abholschein, Wiegeschein, eine Gutschrift digital, kein Bargeschäft vor Ort. Der Verschrottungsnachweis für die KfW-Förderanträge wird direkt digital geliefert, keine Zettelwirtschaft. Das entlastet meistens die Frau vom Chef, wenn die das Büro macht. Dann ist die glücklich und will uns immer buchen. Das hilft absolut. Also es gibt kein Copycat oder sowas, jemand, der das so ähnlich macht überregional. Klar gibt es so die Müllkippe, so von der Remondis, also diesen Container, den man aufstellt, Bauschuttcontainer. Aber der ist auch teuer, der ist nicht so flexibel, der ist nicht so kurzfristig lieferbar. Vor allen Dingen müssen es immer noch Leute da reinschmeißen. Und das kostet dann wiederum Arbeitszeit, die Leute eigentlich anders verbringen sollten. Genau.
Ja, also da übrig eigentlich schon meine Frage nach dem Burggraben, weil ich glaube, da hast du jetzt schon einige aufgezählt, die tatsächlich relativ leicht verständlich sind, dass man tatsächlich einfach was aufbaut, weil da hat man ja doch die Software dahinter, dann auch, ich sag mal, jetzt schon das Team, ich sag mal, die Erfahrung. Ja. Das sind natürlich Burggräben, die muss man erstmal überwinden als Wettbewerber. Gut, dann skippen wir eben den Burggraben oder hast du noch was hinzuzufügen?
Recruiting. Es ist auch was, dass wir eine ziemlich hohe Kompetenz aufgebaut haben, wie wir schnell an die richtigen Fahrer dann kommen und dort in diesem Bereich unterwegs sind. Das ist auch absolut wichtig.
Ja, stimmt. Ihr müsst ja auch Leute finden, die es machen.
Genau. Wir alle fragen immer, ja, kann man das nicht als Franchise und so weiter machen? Ja, kann man testen, haben wir teilweise auch getestet, aber wir brauchen für diesen Service festangestellte Mitarbeiter, die eine konstante Qualität bringen und auch mit unseren Tools und unserer Transparenz weiterarbeiten. Wenn man einen Subunternehmer hat und der fängt auf einmal dann doch an, mit dem Handwerker vor der Tür irgendein Bargeschäft zu machen oder sowas, dann bringt das alles nichts. So deswegen eigene festangestellte Mitarbeiter, die diese Qualität bringen, wo wir sehr gut wissen, wie wir die rekruten können, haben da eine sehr erfahrene Frau bei uns im Team, die sich darum kümmert, die schon mal ein Startup hochskaliert hat und da die Prozesse aufsetzt und wie auch da tagtäglich besser werden und lernen. Genau.
Na krass, ja, das stimmt, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne, auf der Stelle. Wenn jetzt also einer eurer Fahrer beim Kunden ist, bei vielen verschiedenen Kunden, das Auto ist voll, ich glaube so Sprintergröße, ne, wahrscheinlich, wenn man sich das vorstellen möchte, genau. Auto ist voll, hat immer gewogen, weiß also auch, was auf dem Auto ist, fährt zum Schrottplatz. Der Aufwand bis dahin, ich weiß nicht, ich habe mir die Schrottpreise überhaupt nicht im Überblick. Ne? Ich glaube, was kostet so ein Kilo Kupfer? Ich glaube, 7 Euro kriegt man oder so. Kommt das hin?
Genau, so ungefähr. Ja, ist auch regional abhängig und wo ich es hinbringe. Wenn ich es zu dem Schrotti um die Ecke bringe, kriegst du halt weniger, als wenn du dahin lieferst, wo wir im Moment hinliefern, genau vor das Stahlwerk. Und da wollen wir auch direkt dann reinliefern an den Arubis oder sowas. Da kriegen wir halt andere Preise.
Ah ja, das ist natürlich schon mal gut. Und das Sortieren, das stelle ich mir auch total kompliziert vor. Ist ja nicht alles immer gleich schon, na, ich lege es ins Auto und es fällt alles in die Teile, wie sie es brauchen. Ist ja wahrscheinlich dann auch ein Thema, dass man es sortieren muss, vielleicht auch teilweise wieder abmontieren muss im kleinsten Detail. Oder ist das nicht so oft?
Das ist unsere Wertschöpfung. Wenn du einen Haufen Kupfer nimmst und einen Haufen Eisen nimmst und den zusammenlegst, ist das wertloser Eisenmischrott. Wenn du das kurz trennst, wenn du vielleicht von der Gastherme, die ausgebaut wird und durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, eine Flex nimmst, am Akkuflex auf dem Auto, einmal links, einmal rechts die Rohre abflext, oder auch bei einem Kupferrohr eben die Fitting, also die Ventile oder sowas abflext, hast du halt direkt Wertschöpfung erreicht und hast eine Steigerung in der Qualität des Materials. Deswegen sind die Fahrer da auch hingeschult. Und es ist immer ein Trade-off zwischen, wie lange dauert das und wie viel Wertschöpfung kann ich betreiben. Natürlich fangen wir jetzt nicht an, irgendwelche Messingdüsen aus Gasbrennern auszubauen oder die Spulen in einem Aufzugsmotor rauszuholen. Da muss es irgendwo aufhören. aber die Wertschöpfung betreiben wir und haben damit auch nochmal einen Margensprung für uns selber drin.
Also ähnlich wie Pareto-Prinzip, ne? Mit, ich sag mal, 20% Aufwand,
Genau.
80% rausholen. Okay,
Genau.
verstanden. Genau, eure Kunden hast du jetzt schon ungefähr gesagt. Wie kommt ihr denn an neue Kunden? Also du bist ja quasi dafür verantwortlich. Du rufst dann direkt an, Mensch, hier, so sieht's aus. Wir könnten das und das bieten, euch da und da entlasten. Oder ist es schon noch eher noch ein Sogeffekt mittlerweile? Spricht sich's rum? Klär uns da
Ja,
auf.
auch da nochmal ein bisschen zurückgeblickt. Bis letztes Jahr, vorletztes Jahr haben wir das komplett über Google Online-Marketing gemacht und haben gesagt, okay, ich kann linear mit Google-Werbung wachsen und kaufe mir dadurch meine Deals ein. Das funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann setzt eine Sättigung ein und wird sehr, sehr teuer und du bist von Google abhängig. Deswegen dieser Switch hin zu B2B-Kunden, die wir akquirieren über Partnernetzwerke, Weiland, einer der größten Heizungshersteller in Deutschland, ist ein Partner von uns, da können wir auf die Vertriebsmannschaft zugreifen. Ich war am Mittwoch in Dortmund auf einem Event, da waren knapp 200 Heizungsbauer da durfte ich uns vorstellen. Da hast du natürlich direkt viele Leute und du hast den Stempel drauf, zertifiziert von Weiland. Jetzt gerade war ich bei diesem Vertriebsteam-Meeting heute Morgen, durfte uns dann nochmal in Erinnerung rufen und kurz gemeinsame Aktion für das nächste Quartal abstimmen. Die GC-Gruppe ist der größte Sanitärgroßhändler in Deutschland, ist ein Partner von uns. Da können wir in die Lager gehen, in die Apoleger, wo die tagtäglich ihr Material rausholen, dort Werbung machen. Auch da können wir auf die Vertriebler zugreifen. Plus, wir stellen gerade halt Vertriebler ein, die aus der Branche kommen, die Erfahrung haben, den Kundenstamm haben. Andere Sachen wie Cold Calling in neuen Regionen, E-Mail-Aktionen und so weiter machen natürlich auch. Aber das sind so die Wege, die wir hauptsächlich gehen. Jetzt hast du über Sogeffekt gesprochen. Absolut. Dass uns Leute anrufen, und das ist der Unterschied, den wir gerade sehen in unserem Businessmodell vom Privatkunden, wo du wirklich gegen jeden Kunden kämpfen musstest. Und es gibt einen sehr großen britischen Heizungs- oder Energielieferanten, der nach Deutschland geht und Heizung installiert, der uns angerufen hat und gesagt, er möchte mit uns zusammenarbeiten in drei Standorten in Deutschland, die haben bei sich 200 Installateure oder sowas. Das ist natürlich schön, dass wir weiterempfohlen werden und die, die auf Prozesse gucken, relativ schnell bei uns landen, auch durch Fachbeiträge in Magazinen, auf Messen, auf Events und so weiter. Aber dass wir einfach in der Branche drin sind und selber weiterempfohlen werden, die sagen, ah, ich habe von denen gehört, die müssen wir unbedingt ausprobieren, das ist natürlich das Beste.
Ja, macht ihr das B2B-Geschäft dann in Zukunft trotzdem noch? Gott, das B2C, also das
B2C
Customer?
als Mitnahmegeschäft. Wenn uns jemand anruft und sagt, ich habe hier 100 Kilo Kupferrohr liegen, weil ich gerade mein Haus entkernt habe und mein Nachbar hat das auch mit euch gemacht, könnt ihr vorbeikommen? Ja. Wenn jemand anruft und sagt, ich habe hier eine Suppenschüssel, wollt ihr die haben? Dann sagen wir nein. Wenn es, die nehmen wir mit, aber nicht gezielt, dass wir die mehr targeten. Wir machen noch ein bisschen Google AdWords, also Brandbuilding-Maßnahmen, aber bei weitem nicht mehr in dem Maße. Und das sehen wir einfach in unseren Customer Acquisition Costs, die dramatisch gefallen sind und es einfach viel, viel mehr Spaß macht, mit wiederkehrenden Kunden zu arbeiten, die man sich auch so ein bisschen erziehen kann, wie die uns buchen, wie die Baustellen vorbereitet sein sollen und so weiter. Das ist sehen wir gerade auf der Business-Seite, ein extrem guter Punkt. Wie gesagt, wir haben im November, Dezember letzten Jahres den Schalter umgelegt dahin, sind ja hier für Finanzthemen, haben dann von unseren Bestandsinvestoren, die einerseits erfahrene Business Angels sind, aber auch drei Venture Capital Fonds mit drin, einen spanischen, zwei deutschen, von denen auch nochmal dann ja die Power bekommen zu sagen, okay, wir glauben an euch, wir haben das dann eine Zwischenfinanzierung gemacht, um jetzt für unsere Series A zu raisen, wo wir in diesem Jahr bewiesen haben, dass wir ahead of Budget sind. Und die Zahlen auch erreichen können und damit jetzt in diesem Bereich dann nochmal stärker wachsen.
Guter Punkt, Wachstum, also ihr sagt, du hast ja gesagt, ihr seid auch relativ in Deutschland in bestimmten Ecken und Regionen. Soll es jetzt noch weiter in Deutschland vor allen Dingen erstmal vorangehen oder seht ihr euch schon europaweit unterwegs oder wie ist da der
Weltweit.
Plan? Weltweit.
Wir saßen schon mit dem CEO eines großen deutschen Stahlerzeugers zusammen, der sagte, ey, wir gehen zusammen in die USA. Und wir so, stopp.
Oh.
Wir machen erstmal Deutschland. Erschließen hier alle Ballungszentren, haben dann aber auch schon Playbook ready für das angrenzende Ausland, wo die Märkte ähnlich funktionieren, werden auch schon von Kunden gefragt, da finde ich auch in Österreich, in Holland und so weiter arbeiten können. Das lassen wir im Moment noch sein. Aber der Plan ist auch überregional, also Region ist für mich Deutschland, diesen Service anbieten zu können. Genau.
Wow, okay, ne? Das ist super, wenn es dann schon die Nachfragen gibt, dann weiß man ja auch in etwa, dass man auf einem sicheren
Schrott gibt
Markt
es
ist.
überall, Fachkräftemangel gibt es überall, und diese
Ja.
Kombination aus Recycling und Nachhaltigkeit, aber auch Fachkräfte entlasten, das Thema fällt halt überall an.
Ja,
Ne?
stimmt.
Also überall in Europa. Genau.
Ja, klar, macht ja auch Sinn. Am Ende des Tages, jeder will auch irgendwie nachhaltiger dann sein. Ne? Klar, gibt noch mal ein paar, die ihre Gasheizung neu einbauen. Sicher, aber so nach und nach wird sich das sicherlich auch noch geben, auch weltweit, ne?
Genau.
Oder europaweit. Interessant.
Ja.
Ihr habt jetzt eine Finanzierungsrunde, die natürlich bei Companisto gerade läuft oder frisch begonnen hat, glaube ich. Ne? Was, genau, ist ja noch gar nicht so lang. Bei einer Unternehmensbewertung von 10,5 Millionen Euro, so steht es mit drin. Man kann ja relativ leicht investieren. Ab 250 Euro geht das ja schon, und dann kann man ja
Genau.
schon mit teilhaben dem Ganzen. Kannst du uns was zu euren Umsätzen, Cashflows, Gewinne, wann ihr Gewinne machen wollt? Das irgendwie so ein
Ja.
bisschen auch durch die Blume, wenn es sein darf, sagen.
Ja, erstmal, es gibt relativ viel dazu in unserer Dokumentation, die bei Companisto liegt. Was wir planen, ist ein relativ konservatives Wachstum. Wir planen für dieses Jahr ungefähr einen Umsatz von 2,3 Millionen, haben letztes Jahr 1,4 gemacht. Da sagen einige, ne, was seid ihr für ein Startup, wenn es da nicht dieses Wachstum gibt? Das ist halt basierend, diese 1,4 Millionen letztes Jahr waren basierend auf B2C-Kunden, werden da jetzt auf B2B wachsen und den nur damit machen. Und wie gesagt, sind da vor dem Budget, planen dann für 25, roundabout 6,3 oder planen zwischen 6 und 7 Millionen zu machen, 2026 dann nochmal ein 2x, also irgendwie roundabout 14, 15 Millionen. Und dann nochmal wiederum eine Verdopplung in 27. Also relativ konservatives Wachstum in diesem Bereich. Planen jetzt erstmal operative Profitabilität für dieses Jahr hinzubekommen. Sind da auch voll on track und haben die erreicht, um dann Cashflow positiv zu sein, 26, 27. Deswegen brauchen wir gerade diese Finanzierungsrunde mit den 3 Millionen, um genau dieses Wachstum abzudecken, um neue Fahrzeuge zu anzuschaffen, um Vertrieb aufzubauen, genau diese Kosten zu decken, um die Fahrzeuge mit nachhaltigen Kunden aufzubauen und dann so eine Welle vor uns herzuschieben an Kunden, um die Fahrzeuge voll zu machen und aus dieser operativen Profitabilität dann auch eine Gesamtprofitabilität für den Overhead und mag diesen Kopf, Wasserkopf nicht, aber alles, was so im Office ist, das damit dann zu bezahlen und daraus das Wachstum zu machen. Genau.
Okay, ja. Beim Exit steht ja immer eine Zahl, auch wenn das immer unterschiedlich für die Gründer und Gründerinnen ist. 3 Jahre steht jetzt hier. Ich weiß nicht, Exit kann ja vieles sein, ne? Vom Börsengang bis hin zum Verkauf. Wie sähe denn für dich der perfekte Exit aus? Wenn überhaupt.
An einen Strategen, der genau das machen, weitertreiben möchte, was wir machen, nämlich diese kleinen urbanen Minen zu erschließen. Es gibt viele Recyclingfirmen in Deutschland, die Container aufstellen, die sich um diese großen Losgrößen kümmern, dafür viel, viel mehr Geld bezahlen an der Contribution Margin als wir, weil umso kleiner der Haufen Schrott ist, umso billiger ist er. Die möchten das gerne selber aufbauen, haben auch mit vielen schon gesprochen, da gibt es ein großes Interesse, dass wenn wir einen gewissen Schwellwert überschreiten, da natürlich auch mit reinzugehen, weil diese kleinteilige Arbeit, jeder, der im Konzern mal gearbeitet hat, weiß, das ist nichts, was ein Konzern aufbauen kann. Wenn es aber eine gewisse Größe hat, kann man sich das einverleiben und dann machen lassen. Für mich persönlich, selbst so aus diesen Exit zu machen, in 3, 4 Jahren weiterhin an Bord zu sein, weil das möchte ich nicht abgeben und das, oder möchte ich nicht abgeben, aber möchte noch weiter treiben und sehe da auch durchaus Synergien unter einer großen Flagge von einem Recycler oder auch von einem Stahlwerk, der sich die Minen selber erschließen will, zu arbeiten. Den Trend gibt es, dass Stahlwerke sich selber ihren Schrottplatz kaufen, der große Schrotthändler, und natürlich auch dann weiter zu schauen, dass sie sich direkt die Minen erschließen, in denen wir unterwegs sind. Wer dazu was wissen will, auch nochmal das Expertengespräch von Florian, meinem Mitgründer, und einem Experten aus dem Metallrecycling, der genau das nochmal länger in 30 Minuten erklärt, wer da nochmal tiefer einsteigen will oder aus der Branche kommt. Genau.
Okay, könnt ihr, also du hast ja gesagt, Mitarbeitergewinnung ist ja so ein Thema, habt ihr ja am Ende auch, ihr müsst ja auch irgendwie an Mitarbeiter kommen. Warum könnt ihr das leichter oder besser sogar als vielleicht ein Handwerker?
Der Handwerker braucht Fachkräfte, die eine Ausbildung haben. Wir brauchen gute Jungs mit breiten Schultern oder auch Damen. Wir hatten auch schon eine Frau als Fahrerin, die Lust haben auf diesen Job. Wir kriegen viele Leute so aus diesem Bereich DHL, Hermes und so weiter. Da haben die gleiche Menge geschleppt an Tag, 1, 2 Tonnen, aber mussten 200 Mal anhalten und haben jedes Mal beim Anhalten einen auf den Deckel gekriegt vom Kunden, warum sie denn da jetzt anhalten, warum das Paket zu spät und so weiter. Bei uns kommen sie hin und die Leute freuen sich, weil sie helfen. Und das sehen wir, es gibt nochmal ein Trinkgeld und so weiter. Das ist ein ganz, ganz anderer Job. Körperlich genauso anstrengend. Ich muss halt einmal heben und kann dann wieder weiterfahren. Aber da haben wir es geschafft, diese Leute genau so anzusprechen und auch über Netzwerkeffekte da reinzugehen. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber einen professionellen Recruiting-Prozess aufzubauen. Da hilft uns auch unsere E-Commerce- oder Online-Marketing-Erfahrung. Am Ende ist es nichts anderes, du schmeißt irgendwo Werbung drauf, hast dann einen Funnel. Das eine ist ein Sales-Funnel, bei uns ist es jetzt ein Driver-Funnel. Und es gibt dann die Customer Acquisition Cost, das ist der CAC. Bei uns gibt es den DAC, Driver Acquisition Cost, um dahin die Marketingmaßnahmen zu optimieren, um möglichst günstig einen Vertrag unterschrieben zu können, beziehungsweise nicht nur den Vertrag unterschreiben, das heißt auch nicht, dass er am nächsten Tag anfängt, sondern auch die Probezeit zu überstehen und einen guten Mitarbeiter zu haben. Und das alles zu monitoren, die zu bespielen, bei Laune zu halten, ist durchaus ein Thema und glaube, dass wir da auch einen Vorteil haben, weil wir jetzt schon ein bisschen länger dabei sind und wissen, in welchem Pool wir fischen müssen, wie wir das genau anstellen. Ja. Aber super spannend.
Ja, die Leute bei Flaschenpost werden wahrscheinlich jetzt ihre Fahrer schützen.
Wir kennen uns sehr gut.
Ach so, ja, das ist gut. Das ist ja praktisch.
Eher Austausch, weil genau das total wichtig ist. Einer Gründer kenne ich persönlich.
Das ist krass,
sehr, sehr ähnlich und wir haben ähnliche Themen und ich finde es dann immer besser, sich auszutauschen. Sie haben eher so die Studenten und die Aushilfe, die haben ein anderes Schichtmodell. Wir haben halt Leute, die jeden Tag, 5 Tage die Woche von 8 bis 16 Uhr fahren.
Okay, also wer Interesse hat, also Mitarbeitergewinnung, Stichwort, ist ja hier auch eine Chance. Ja? Vielleicht hört da jemand zu, der da irgendwo auch Interesse hat. Beziehungsweise intern sucht ihr da irgendwelche? Wir nutzen das immer hier nochmal mit als Möglichkeit, jemanden zu finden.
Sehr gerne, ja? Das bin ich schlecht vorbereitet. Wenn du ein vertriebserfahrener Mitarbeiter bist in der Region Stuttgart oder Hamburg oder München und Lust oder Erfahrung hast im Bereich Heizungskunden, Sanitär-Heizungsprodukte mal vertrieben hast und einen Kundenstamm hast und da irgendwie Lust drauf hast, gerne melden. Wenn du irgendwo anders in deinem Netzwerk Potenziale für Multiplikatoren in diese Branche siehst, gerne melden. Ansonsten sind wir gerade sehr, sehr gut besetzt, weil wir es gerade halt geheiert haben, um diesen Pivot, aber diesen B2B-Schwenk zu machen. Und die nächste Recruiting-Welle wird dann eher gen Herbst kommen. Ist immer so, baust auf, arbeitest und dann musst du nachziehen. Irgendwo krankt es immer, entweder zu wenig Fahrer, zu wenig Kunden, zu wenig Operations-Manager oder sowas im Team. Das ist halt, wenn du wächst, ist es nie, dass du wie im Konzern das alles so jahrelang gleich dahin plätschert, sondern es ist immer, zieht irgendwo hoch und nach. Aber das macht auch Spaß.
Das zu managen ist Unternehmeraufgabe, ne? Ganz klassisch.
Ja. Genau. Irgendwo muss es immer knatschen.
Ja, klar. Also sonst wird es auch
wenn
langweilig.
Keiner heult, ist es schlecht.
Dann ist irgendwas schiefgelaufen, ja. Oder genau. Zu gut. Ja, das ist richtig. Ja. Also super spannend für diejenigen, die jetzt sagen, möchte investieren, möchte dabei sein, möchte einfach einen Fuß in der Tür haben, nach wie vor. Also selbst wenn man einfach nur erstmal schauen möchte, Companisto einfach anmelden, ist ja relativ einfach.
Genau. Und kostenlos.
Und kostenlos, richtig. Und man kann sich auch vernetzen. Das hat eigentlich nur Vorteile, man muss ja noch nicht gleich investieren. Wenn man jetzt trotzdem noch wenn man dich jetzt fragt, wenn es scheitern sollte, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, woran würde es am ehesten gelegen haben? Das fragen wir immer zum Abschluss nochmal, um so ein bisschen, ne, die Euphorie ein bisschen runterzufahren, weil es natürlich nicht immer gut ist, direkt nach euphorischen Interviews dann auch zu investieren.
Ja. Ja, dann haben wir irgendwo Fehler gemacht als Gründer. Also es gibt einen Markt, der da ist, in dem wir drin sind, wo wir sehen, dass unser Service angenommen wird. Wenn wir es nicht hinkriegen, diesen Bedarf in dem Markt, den wir gerade sehen, so zu bedienen, dass wir dabei auch noch Geld verdienen und einen Exit-Kandidaten aufbauen, haben wir unternehmerisch was falsch gemacht.
Okay.
Es gibt viele Gründe dafür, aber vor einem Jahr hätte ich dir gesagt, naja, wenn wir es nicht schaffen, Customer Acquisition Cost irgendwie unter 20 Euro zu kriegen oder sonst was, dann wird das nicht funktionieren. Im Moment sehen wir einfach, dass der Markt da ist, dass der Markt uns annimmt. Wenn wir es nicht hinkriegen, da den richtigen Service reinzubringen, operative Exzellenz, und dann auch noch Geld verdienen, dann machen wir was falsch.
Ja, das ist doch mal eine schöne Antwort. Hört man meistens nicht, meistens sind es irgendwie andere Gründe. Aber das finde ich ziemlich gut, ja.
Okay.
Weil
ja, wir
einfach
müssen
auch bodenständig, liebe ich.
Es ist, ja, ist unsere Company. Also wir sind drei Gründer, wir kümmern uns in unseren Bereichen darum. Und wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, auf die Straße gehen, bitte nicht dann irgendwie mit Fackeln bei mir vorm Haus stehen oder so, aber genau.
Nee,
Habe
dafür
ich
gehe ich
gesagt,
jetzt
dass
zwar
ich in
nicht.
Köln wohne? Nee, ne, ich wohne in
Nee.
Düsseldorf.
Sehr schön. Nein, also super sympathisch, super rund. Bin ja da auch großer Fan, gerade bei Startups, die auch wirklich echte Probleme lösen, wo es jetzt nicht immer nur so auch eine Traumtänzerei ist, hat man ja dann auch öfter. Ich glaube, das ist hier wirklich, das macht
Ja.
mir persönlich dann immer auch Spaß, da so mal das reinzublicken auch mal. Ich glaube, wir haben auch ein paar mehr Informationen auch an die Leute geben können. Wer da so also Interesse hat, kann da natürlich investieren. Lieber Thilo,
Super.
vielen lieben Dank, dass du uns heute hier Rede und Antwort gestanden hast. Und wir werden das natürlich
Genau.
verfolgen über unseren Kanal und da auch schauen, wie es sich
Genau.
alles so ein bisschen weiterentwickelt. Und vielleicht gibt es ja mal wieder eine Finanzierungsrunde und dann können wir ja auch gerne mal wieder sprechen, was sich wie, wo, was
Gerne.
getan hat. Deine
Gerne.
letzten Worte.
Ansonsten freue ich mich über die Vernetzung auf LinkedIn. Mit allen, die zuhören und irgendwie Interesse haben, ihr könnt auf der Webseite schauen, meldet euch bei Companisto an, da gibt es zwei sehr gute Videos und auch Updates zu uns. Freue mich da auf den Austausch. Und wenn ihr Schrott habt, in großen Mengen, einfach melden.
Super einfach. Perfekt.
Super.
Vielen
Marcel,
lieben
vielen
Dank
Dank.
dir. Das war es auch schon wieder mit dem Interview. Der liebe Thilo stand uns hier Rede und Antwort. Ich hoffe, wir alle gemeinsam sind etwas schlauer, was das Unternehmen Scrapbees angeht. Wer überzeugt ist, kann natürlich, wie gesagt, auch investieren. Ab 250 Euro geht das los. Nach oben, wie immer, keine Grenze. Wer da also voll dabei sein möchte, kann dies tun. Das ist auch natürlich immer damit verbunden, dass man Anteile des Unternehmens erwirbt und dir nicht nur einfach einen Kredit gibt, wo dann Prozente rauskommen, sondern man ist direkt auch Eigentümer, Teileigentümer eines Unternehmens. Und das finden wir natürlich als Aktionäre auch generell immer etwas spannender. Trotzdem natürlich auch die Risikohinweise, dass ihr durchdacht haben musst und durchschaut haben musst, was hier auch die Risiken sind, damit eben am Ende das Ganze auch natürlich auf euren eigenen Entscheidungen basiert. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.